wenn du nicht mehr verstehst, warum das gut sein könnte, wenn es dir gut geht. Das hat ja schon fast eine philosophische Dimension.
Das war für mich übrigens die heftigste Szene. So herzbrechend.
Die Deutschen gruseln sich ja auch gerne, sonst würden sie nicht Sonntagabend Tatort einschalten um 20 Uhr, wo dann immer jemand sterben muss in den ersten paar Minuten. Und ich glaube, die Faszination für Haftbefehl ist so ähnlich.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson.
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich freue mich richtig, richtig doll. Mein heutiger Gast war schon dreimal bei mir, aber dreimal ohne Video. Und heute stelle ich ihn euch mal mit Video vor, für alle, die ihn noch nicht kannten oder gefragt haben, wie sieht er wohl aus. Herzlich willkommen, mein wundervoller Max. Schön, dass du da bist.
Ich fühle mich sehr geehrt.
Das ist toll. Also ihr Lieben, die heutige Folge ist ein bisschen anders, weil heute geht es nicht um Garbage, heute geht es nicht um Seenotrettung, heute geht es nicht um den achtsamen Tiger, obwohl das neue Buch mittlerweile schon draußen ist. Heute ist auch gar nicht Max im Fokus, sondern ich habe Max heute eingeladen, um mit mir über die Haftbefehl-Doku zu sprechen. Die läuft gerade auf Netflix unter dem Namen Babbo. Und wir sind jetzt hier und wir werden uns heute genau darüber unterhalten, weil die Doku ist gerade irgendwie in aller Munde, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, ein Stück weit. Aber ist auch egal, ich will nämlich darüber reden und ich kann mit niemandem besser darüber reden als mit diesem jungen Mann.
Warum eigentlich?
Weil wir waren am Sonntag Schlittschuhlaufen und dann waren wir danach essen und haben das so kurz angesprochen und dann habe ich gemerkt, so, oh, voll interessant, wie du das siehst und was du denkst.
Warum?
Weil ich eine Sicht darauf hatte und deine Sicht eine ganz andere war. Und ich habe ja dann auch gesagt, lass mal nicht weiterreden, sondern habe dich direkt gefragt, ob du mit mir einen Podcast darüber machen würdest. Und darum sind wir heute hier, um genau das zu besprechen. Warum bin ich der Meinung, dass du der richtige Gesprächspartner dafür wärst? Mhm. So, vorneweg, ich habe dir ja schon gesagt, ich bin ganz ehrlich, Haftbefehl war mir ein Begriff. Der Name als Künstler und Chabos wissen, wer der Babbo ist. Den Song kannte ich auch, aber das war's. Bin ich ganz ehrlich. Und die Doku hat mich neugierig gemacht. Die wollte ich natürlich unbedingt sehen. Habe ich auch gemacht. Als wir uns am Sonntag darüber unterhalten hatten, hattest du sie nämlich noch nicht gesehen. Und jetzt hast du sie gesehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du sie fandst, was du dazu zu sagen hast. Und dann werde ich dich hier und da crashen und mit Fragen bombardieren. Genau, warum ich mit dir darüber reden möchte, ist, weil du mir erzählt hast von einer Begegnung mit ihm persönlich. Und das fand ich, die Begegnung fand ich heftig. Hat mich mitgenommen, hat mich abgeholt, so wie du das erzählt hast. Vielleicht erzählst du das hier auch nochmal. Musst du aber nicht.
Ich würde es in allen Einzelheiten nicht hier erzählen, aus verschiedenen Gründen, aber ich kann dann darüber sprechen, warum ich ihn in diesem Moment angefangen habe, anders zu sehen.
So. Magst du damit anfangen?
Wo wir jetzt schon beim Thema sind, genau. Das war auf dem Splash vor 2 Jahren. Ich war dort, um mit Haiti zu drehen. Die hatte einen Auftritt auf der Hauptbühne auf dem Splash. Und wir waren, glaube ich, schon fertig. Genau, wir waren schon fertig. Und Haft war später dran auf dieser Hauptbühne. Und wir hatten danach eine Situation mit ihm im Backstage, wo ich einfach gemerkt habe, dass es ihm nicht gut geht. Und das ist gar nicht so ein und dann hat er voll viele Drogen genommen und daran hat man ja gesehen, dass es ihm nicht gut geht, bla bla. Nein, so eine Geschichte ist das nicht. Und ich möchte auch über seinen Drogenkonsum hier gar nichts erzählen. sondern ich habe einfach gemerkt, dass er von diesem Auftritt kam und ohne dass er das gesagt hat, sein Gesichtsausdruck mir gesagt hat, dass er sich fragt, was er da überhaupt gerade machen oder machen soll, weswegen er dort ist. So eine ganz tiefe Leere. Und ich kenne sein Privatleben nicht und ich würde mir auch nicht anmaßen, das durch die Doku irgendwie zu können. Aber mir ist in dem Moment klar geworden, dass alle anderen Künstler, zum Beispiel Peter Fox war in dem Jahr auf dem Splash und andere Riesen-Acts, die irgendwie alle Spaß hatten nach ihren Auftritten auf der Hauptbühne, die ausgelassen gefeiert haben, die mit ihren TänzerInnen, die da auch auf der Bühne waren, danach Party gemacht haben. Und Haft hat natürlich auch immer Leute dabei und so weiter, aber in dem Moment war er relativ einzeln, einsam und allein dort und nicht nur als Person, sondern er war, glaube ich, auch emotional ziemlich einsam in dem Moment. Und das ist mir einfach aufgefallen und hatte große Empathie und fast schon so irgendwie Fürsorgegefühle, weil ich einfach dachte, krass sympathischer Typ. Und alles, was an positiven Dingen über ihn gesagt wird, kann ich aus der kurzen Begegnung auf jeden Fall bestätigen.
Und das ist nämlich genau das, was ich auch bei der Doku gefühlt habe. Ich habe die gesehen und es war so, ich hatte überhaupt kein Mitleid mit ihm, weil ich auch nicht glaube, dass er das wollen würde. Mhm. Also jetzt, es geht nicht um meine Person, dass er nicht von mir den Mitleid haben will, sondern ich glaube, er will generell kein Mitleid. Ich hatte aber kein Mitleid mit ihm, ich hatte aber wirklich Mitgefühl. So, ich hab ihn angeguckt und dachte mir genau das, was du gerade beschrieben hast. Der sieht so leer aus, aber nicht so auf eine eklige Art und Weise, sondern so traurig leer. Also er sieht nicht traurig aus, er sieht leer aus. Weißt du, was ich meine?
Genau, aber worüber wir am Wochenende gesprochen haben, da ging es mir jetzt gar nicht so sehr darum, dass ich irgendwie über Haftbefehl erzähle, weil den kenne ich gar nicht so gut.
Nein, wir reden jetzt über die Doku, genau.
Genau, und was mich interessiert, ist nicht nur über die Doku zu reden, weil es ist auch immer so ein bisschen doof, wenn man selber Filme macht, dann die Filme von anderen zu kritisieren und so.
Das machen wir ja nicht.
Genau, sondern ich fand total spannend, wie gerade ganz der ganze deutschsprachige Raum darauf reagiert.
Alle.
Was es gesellschaftlich macht. Das heißt, eigentlich reden wir gar nicht explizit über die Doku, sondern wir reden eigentlich darüber, was sie mit der Gesellschaft macht.
Ja. Aber das ist heftig, oder?
Das total.
Jeder spricht darüber. Jede Zeitung schreibt. Mhm. Alle haben irgendwie plötzlich eine Meinung. Alle sind irgendwie plötzlich irgendwelche Experten. Aus allen Löchern kommen sie raus. Und du hast mich ja gefragt, du meintest ja zu mir, so kennst du eigentlich seine Texte? Und dann meinte ich so, nee, aber der eine Song, Mann im Spiegel, der hat mich in der Doku so abgeholt und ich habe gesagt, ich werde mir das nochmal anhören. Habe ich auch gemacht, dazu kommen wir auch noch. Und ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe die Doku nicht so gefühlt wie alle anderen, die darauf jetzt irgendwie reagieren oder dazu eine Stellung nehmen oder eine Meinung haben. Ich habe andere Gefühle.
Was hast du denn für Gefühle?
Also ich habe Wut. Also ich habe viel Empathie für ihn selber, aber wie du selber schon sagtest, es geht jetzt nicht um ihn. Wir wissen, er hat ein Hardcore-Problem. Ich habe eine richtige Wut gespürt und ich dachte mir so, wie kann es sein, dass da so viele Menschen um ihn herum sind? Ich möchte ganz klar sagen, ich beziehe das jetzt nicht auf den Bruder und nicht auf die Frau und nicht auf die Familie, weil ich glaube nicht, dass wir in der Doku jetzt wirklich alle Einzelheiten dessen mitgekriegt haben, wie viel sie, weißt du, darüber will ich gar nicht reden. Es geht mir darum, wie extrem gezeigt wird in dieser Doku meines Erachtens nach, dass diese Maschinerie, diese Geldmaschine muss funktionieren. Er muss funktionieren, alle anderen müssen sozusagen. Es gibt doch bei euch Rappern, also entschuldigen, aber da gibt es doch so, der darf mir meinen Hack nicht stehlen oder mein Brot nicht wegnehmen. Irgendwie sowas gibt es doch manche, die das sagen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Haft für ganz, ganz viele Menschen eine Vaterfigur darstellt, indem er dafür verantwortlich ist, dass die halt ihr Brot auf dem Teller liegen haben. Mhm. Und dass es denen gar nicht bewusst war, wie kaputt der eigentlich ist. Und das finde ich wahnsinnig erschreckend. Und ja. Ich finde es erschreckend, dass darüber gar nicht geredet wird. Da sitzt ein Mann und erzählt davon, dass sie eine Halle vorbereitet haben für ein Konzert, das stattfinden muss. Und wie viel da eigentlich jetzt gerade gemacht wird im Hintergrund. Und dass er aber eigentlich gar nicht weiß, ob er wirklich kommt. Und hat auch ein bisschen Angst davor, weil er sich ja gar nicht sicher sein kann, dass er kommt. Wo ich mir so denke, Dicker, dein Ernst? Wieso hast du dieses Konzert überhaupt zugelassen? Wieso hast du nicht gleich gesagt, so pass auf, dir scheint's gerade nicht gut zu gehen. Sei mal erstmal in einem Zustand, in dem du auf die Bühne gehen kannst. Stattdessen haben sie ihn völlig desolat auf die Bühne geschickt.
Ja, also ich glaube, ich verstehe deinen Punkt und ich finde es auch extrem richtig und wichtig, darauf hinzuweisen, dass Künstler innen geschützt werden sollten.
Müssen.
Und natürlich ist da das engste Umfeld verantwortlich und natürlich auch das Management. Es ist aber auch so, dass ja Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit in der Psychologie erstmal über allem stehen sollten. Also der Künstler, die Künstlerin sollte selber entscheiden für sich, was tut mir gut, was möchte ich machen, und es ist ja nicht so, dass das Haft gar nicht zurechnungsfähig ist, was die Entscheidungen seines Lebens angeht, sondern bestimmte Entscheidungen seines Lebens sind massiv beeinflusst von einerseits dem Konsum, aber glaube ich, so wie ich die Doku verstanden habe, auch nicht austherapierten posttraumatischen Belastungsstörungen und Dinge, die einfach verarbeitet werden müssen. Und es wäre total übergriffig für ihn zu entscheiden, was er Findest darf du? Und was er nicht darf. Ja, ja, total. Also ich habe zum Beispiel heute so ein Reel auch angezeigt bekommen von so einem Juristen. Das ist ja auch sehr, sehr spannend medial, dass jeder, der irgendwas beruflich macht, seine Verbindung zu dieser Doku jetzt gerade findet und sagt, ich als Jurist kann übrigens sagen, dass sein Bruder Capo ihn dort in der Türkei hat einweisen lassen mit diesem fingierten Move der Unterschrift. Das ist ja rechtswidrig und so weiter und so fort. Und dann gibt's da viele Kommentare, die dann wieder erklären, dass das aber voll okay ist, das zu machen und so weiter. Also es ist total spannend. Dann wahrscheinlich meldet sich auch bald jemand aus einem Mercedes-Benz-Autohaus und erzählt irgendwas über den Wagen, in dem Haftbefehl da gefahren ist. Genau. Aber ich sehe das insofern auch so. Ich begründe das aber nicht juristisch, sondern einfach menschlich oder mit Würde. Also jemand, der den Tiefgang hat, diese Texte zu schreiben, der es schafft, Gesellschaftsschichten miteinander zu verbinden, die sich sonst nie über den Weg laufen, und der nebenbei eine Familie ernährt, der für wahnsinnig viele Menschen da ist. So ein Mensch wird ja wohl noch selber entscheiden dürfen, wann er auf eine Bühne gehen möchte und wann nicht.
Findest du?
Und hätte er selber nicht entschieden, diese Doku zu machen, dann würde es die heute auch nicht geben. Also alleine das ist ja ein Beweis dafür, dass er scheinbar ja schon Verantwortung übernimmt als Autor. Ob er Verantwortung übernimmt im privaten Bereich, das steht mir nicht zu, hier jetzt, glaube ich, öffentlich darüber zu urteilen. Und das will, glaube ich, auch die Doku nicht, dass jetzt lauter Menschen darüber urteilen. Aber als Künstler Verantwortung übernehmen, das macht er, glaube ich.
Aber ich finde, du bist, wenn du in einem gewissen Zustand bist, nicht unbedingt in der Lage, er sagt immer wieder, dass die Musik sozusagen, es ist sein Leben, so. Mhm. Das ist, Musik ist einfach, bedeutet ihm wirklich alles.
Mhm.
Und, wenn man ja schon alles andere versucht hat, also sprich, die Frau spricht ja auch ganz offen und ehrlich darüber, dass sie ihn eine Zeit lang verlassen hat, dass sie ihm die Kinder entrissen hat und. Also entrissen ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber du weißt, was ich sage.
Vorenthalten,
danke vielmals. Mhm. Ich möchte jetzt auch keinen Hate kassieren für falsche Sprache. Also sprich, man hat ja da durchaus versucht, ihn auf verschiedenen Ebenen irgendwie zu erreichen und ihm zu sagen, du, so geht es nicht. Und das hat alles nicht funktioniert. Warum hat man denn nicht versucht, ihm das zu nehmen, was ihm eigentlich so das Wichtigste ist, nämlich die Musik? Warum hat man nicht gesagt, in dem Zustand können wir dich nicht auf die Bühne lassen?
Weil, und ich glaube, das liegt eher daran, dass sein Umfeld empathisch ist und man denen da vielleicht mehr zutrauen kann, als das teilweise in der Öffentlichkeit getan wird, weil sie begriffen haben, weil sie ihn schon lange kennen, dass er nicht unbedingt einen größeren Schmerz braucht oder irgendein Entzug, irgendein negatives Gefühl, was ihn dann zur Vernunft ruft, sondern weil er eigentlich eine Heilung braucht. Und diese Heilung, die kommt ja nicht durch das Androhen von irgendeiner Strafe, sondern diese Heilung kommt, wie der Name schon sagt, durch heilende Prozesse, durch eine Therapie vielleicht, durch vielleicht eine Medikation, vielleicht durch eine Umstellung der Angewohnheiten. Das muss aber immer von innen kommen. Also das sagt ja jeder Psychologe, dass man dass die Impulse und auch das Umsetzen von einem selbst kommen muss. Und dass es eben nichts bringt, wenn man da irgendwelche Regeln auferlegt bekommt oder irgendwelche Strafen angedroht. Ich bin jetzt kein Psychologe und im Rahmen dieser Doku reden sehr viele Leute über Begriffe aus der Psychologie, die eigentlich alle auch keine Psychologen sind. Zum Beispiel in der Doku fällt sehr oft das Wort Trauma und dann erklärt unter anderem auch der Producer von den Songs, Bezazian, irgendwie wie Traumata funktionieren. Und dann kommt Nico Backspin aus Hamburg und erzählt irgendwie, dass seine Texte ja wie Therapie sind und so. Also ich finde es ein bisschen grenzwertig, wie in dieser Doku die ganze Zeit über psychologische Begriffe gesprochen werden. Aber ja, was war die Frage?
Also Entschuldigung, aber du sagst, seine Texte sind, also das gesagt worden ist, seine Texte sind wie Therapie, das mag hinkommen, aber andererseits sind deine Texte auch deine Nase brech, wissen, wo der Babbo ist, immer noch derselbe Chabo-Bitch,
okay,
den du am Bahnhof triffst, wie er gerade eine Nase snifft.
Ja.
So, der bleibt in meinem Kontokissen, Kombi, vergiss es, komm nicht zu mir. Der redet hier offensichtlich darüber hier. Du Sohn eines Bastards, forget it, ich weiß doch, dass du konsumierst. Er macht in seinen Texten ganz klar deutlich, es geht dauerhaft eigentlich nur um Konsum, um den Verkauf von Drogen, um die Beschaffung von Drogen. Und ich verstehe es nicht.
Okay, worauf willst du hinaus?
Ich will darauf hinaus, dass doch allen klar gewesen sein muss, dass der ein Hardcore-Problem hat.
Nö.
Wie nö?
Es gibt so krass viele Rapper, die über Drogen rappen und gar keine Drogen nehmen oder in Wahrheit keine Drogen verkaufen, obwohl sie es behaupten. Oder einen anderen Zugang zu Drogen haben. Ja, natürlich, das ist so. Und ich glaube auch, dass auch er dieses Problem wahrscheinlich nicht hätte, wenn er die psychischen Probleme nicht hätte. Also ich glaube nicht, dass der Ursprung...
Aber die psychischen Probleme können auch durch den Drogenkonsum kommen.
Genau, und ich weiß, dass du das so siehst.
Ja, klar.
Und ich würde dagegen wetten. Also...
Natürlich muss es... Also es muss nicht... Max, sind wir mal ehrlich. So, ja?
Ja, klar, sehr gerne.
Also... Es ist uns beiden durchaus bewusst, das brauchen wir auch gar nicht verstecken, dass nicht immer die Drogen am psychischen Problem schuld sind und aber auch nicht immer psychische Probleme dazu führen, dass man Drogen konsumiert.
Nö, nicht immer, so. Aber in dem Fall würde ich mich festlegen.
So, du, gehe ich mit, der sagt ja auch ganz offen, dass er mit 13 begonnen hat, mit 14 oder so hat er seinen Vater verloren. Gehe ich alles mit, was ich sage, wovon ich ganz fest überzeugt bin.
Ich würde es gar nicht festmachen an diesem biografischen, Vater verloren und so, und dann ist das halt so. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach als Herleitung. Ich mache das eher fest an dieser Stelle in der Doku, wo er von dem Regisseur gefragt wird, also wo der Regisseur sagt, so komm, jetzt gehen wir mal ins Krankenhaus, und er dann sagt, und dann, und
das
dann geht's dir
krass.
Besser, und dann, und so weiter.
Das war so krass, Max, war eine so harte Szene, das kommt ja schon ganz zum Schluss.
Genau.
Und diese
Szene zeigt aber, also diese Szene, finde ich, zeigt das Problem sehr gut, behaupte ich, und dieses Problem, was da beschrieben wird, das kommt mir bekannt vor. Also ich hatte deswegen Gänsehaut oder hab irgendwie teilweise wirklich mit Tränen gekämpft, was bei mir beim Filmgucken niemals passiert, weil es klar war, dass er gerade absolut die Wahrheit sagt, und zwar nicht, weil er die ganze Zeit sagt, dass er die Wahrheit sagt oder weil jemand anders sagt, dass er die Wahrheit sagt, sondern in der Art, wie er das beschreibt oder dass er einfach nur immer dieses und dann wiederholt und damit eigentlich auf den Punkt bringt, wo, ich will gar nicht sagen Verständnisproblem, sondern Sinnproblem oder Motivationsproblem liegt, was ja dann quasi irgendwie die Mutter aller Depressionen ist, wenn du nicht mehr verstehst, warum das gut sein könnte, wenn es dir gut geht. Das hat ja schon fast eine philosophische Dimension. Ja. Und ich glaube, das entscheidet über alles. Ich glaube,
das war für mich übrigens die heftigste Szene, so herzbrechend.
Für mich war die herzbrechendste Szene die Szene, wo
ja, oder die wo, mit dem Bild fand ich auch heftig.
Ich fand die am krassesten, wo er morgens da im Auto neben seinem Haus aufwacht. Das fand ich als Bild.
Boah.
Das fand ich als Bild.
Wo sein Kind ihn da im Auto sieht, meinst du?
Genau. Und das war und ich habe mir in dem Moment gedacht, wann war ich in meinem Leben schon mal in Situationen, die irgendwie in eine ähnliche Richtung hätten gehen können, und hab einfach wahnsinnig viel Empathie irgendwie empfunden, obwohl wir natürlich alle wissen, dass das total gar nicht klar geht, und das weiß er selber auch. Deswegen sagt er ja, ich will das trotzdem zeigen und so weiter. Hat vielleicht irgendwas mit einer Reinigung zu tun oder so. Weil ich und wir wahrscheinlich alle deutlich mehr Menschen kennen, die auch mal in so eine Situation kommen können oder vielleicht sogar wir selbst. Deswegen macht so ein Moment als Bild einfach wahnsinnig viel mit einem. Und auch das, finde ich, zeigt, das wäre zu einfach zu sagen, ja, Cocaine ist a hell of a drug. Das fängt nicht mit Kokain an. Also er ist an einem Punkt, wo er auf jeden Fall das medizinisch irgendwie untersuchen lassen muss und therapieren muss, wenn er weiter leben möchte.
Ja, und das ist nämlich der Punkt.
Aber damit hat es nicht angefangen. Und wenn er nachhaltig froh werden möchte, was er in der Szene zumindest nicht wollte, aber vielleicht langfristig doch möchte, dann ist das Ansetzen meiner Meinung nach bei genau diesem Punkt. Und dann, und dann, und dann. Und dieses und dann muss halt anders beantwortet werden. Und das sind Gedanken, die sich, glaube ich, viel machen. Ich auch.
Ja, also ich dachte einfach in der Kombination, ich habe mir die Doku zweimal angeguckt, weil ich wusste, dass wir darüber reden. Und beim ersten Mal hat sie bei mir anders gewirkt als beim zweiten Mal. Und dieses und dann ist bei mir beim ersten und beim zweiten Mal wirklich heftig hängen geblieben. Genauso wie die Szene, wo er ins Zimmer geht und das Bild zeigt, wo er mit seinen Kindern ist und sagt, mein Sohn, den ich über alles liebe, meine Tochter und ich bin der Dreck. Und das in Kombination mit diesem und dann hat bei mir so voll das Kopfkino ausgelöst, also so Gedankenkino, dass ich mich gefragt habe, so er sieht sich als Dreck. Kein Wunder, dass er fragt und dann, weil für ihn gibt es gar keinen Ausweg so. Der ist so leer und so lost. Und das ist für mich so, was hat denn die Doku bei dir ausgelöst, wenn ich fragen darf?
Ja, also ich habe im Vorfeld nicht erwartet, dass ich so viel Eigenanteil spüre. Also ich habe angefangen, mir über mich selber.
Hast du ja? Weil Gedanken das haben ja voll viele, und das habe ich, cool, dass du das sagst, echt, ja?
Ja. Total.
Weil du dich mit diesem ganzen Rap-Business auch identifizierst, weil du das kennst.
Das war mir ehrlich gesagt.
Weil ich zum Beispiel gar nicht, deswegen frage ich.
Nee, also klar wurde das irgendwie serviert mit einer Sprache und in einer Welt, die mir sehr geläufig ist, aber das ist überhaupt nicht der Punkt gewesen. Der Punkt für mich war, dass mir einfach bewusst ist, wie ungegeben unsere Lebenswege sind und wie leicht man selber im Guten wie im Schlechten da landen kann, wo er gelandet ist. Und das war auch eine Sache, die wir am Sonntag irgendwie gesagt haben, dass wir so viele Leute kennen, die ähnlich krass strugglen oder die ähnlich krasse Stories erlebt haben. Und deine eigene Lebensgeschichte ist auch total krass. Und es geht für uns, wenn wir uns diese Geschichte angucken, nicht unbedingt darum, dass das, was er erlebt hat, das verrückteste, krasseste Null. Ist, was jemals passiert ist in
Gar
der Welt.
Nicht.
Das unterscheidet uns aber, glaube ich, von ganz vielen Leuten, die die Doku gucken. So ist mein Gefühl. Also, oder so ist der weiße Leitkultur-deutsche Blick, glaube ich, auf diese Doku. Und damit habe ich zum Beispiel ein Problem. Also, das ist vielleicht eine schöne Überleitung, um so ein bisschen auf die Gesellschaftskritik zu kommen, die ich irgendwie gerne loswerden möchte in Bezug auf diese Doku, weil ihr erinnert euch vielleicht noch an dieses Lied Polizistensohn von Jan Böhmermann vor 9 Jahren, was weiß gar nicht, auf YouTube auf jeden Fall ganz viele Klicks bekommen hat.
Was geht's da?
Er sagt irgendwie so, du hast freundlicher Polizei, und er macht so Kenneck-Slang nach und spielt damit offensichtlich auf Haftbefehl an, weil er die Art, wie er rappt, also scheinbar ist Haftbefehl da seine Referenz für wieso Leute reden. Und es ist so ein bisschen so ein relativ einfacher, limitierter Humor. Markus Steiger hat damals in der Weiß dann ein paar Tage später einen ziemlich guten Artikel darüber geschrieben und hat dann irgendwie noch Juri Sternburg zitiert, der irgendwas darüber auf Instagram gepostet hat, was auch nicht so blöd war. Die Quintessenz war im Prinzip, hier findet gerade eine Art Klassenkampf statt. Logisch, dass Steiger überall Klassenkampf wittert, aber in dem Fall hat er ja auch recht. Was mich in den Folgejahren immer gestört hat, wenn dann neue Freunde von mir erzählt haben, dass sie jetzt auf einmal Haftbefehl für sich entdeckt haben und sie gehen jetzt in die O2 World zum Haftbefehl-Konzert oder keine Ahnung.
Also dir ist dieser Mythos gar nicht fremd, ja?
Der ist mir überhaupt nicht fremd, das verfolgt mich, und ich war eigentlich dann immer so ein bisschen der Hater, der gesagt hat, komm, laber mich nicht voll mit Haftbefehl, so, du hast gar keine Ahnung. Und
warum?
Weil ich, also einerseits gönne ich, um dich zu zitieren von vorhin, Haftbefehl sein Hack. Also, dass er so viele Menschen erreicht, das will ich jetzt überhaupt gar nicht schmälern. Das ist sein Verdienst, das ist seine Qualität. Daran gibt's überhaupt nichts zu rütteln.
Mhm.
Es ist aber so, und Chelo und Abdi kommen teilweise auch in so ein ähnliches Fahrwasser, das ist so eine bestimmte Art von elaborierten Studenten Offenbacher Kunsthochschule, UdK Berlin und so weiter, die dann irgendwie das Ganze auch so durch so eine Lustigbrille feiern und sagen, das kann ich besoffen auf der Studentenparty irgendwie mit meinen Kumpels veralbern. So ein bisschen fühle ich es aber auch, so ein bisschen wird's aber auch real, wenn ich dann echt mal zum Konzert gehe und der vor mir steht und 3 Meter groß ist und krass ist. Und es ist wie so eine Persiflage, wie so eine verniedlichende Lustig-Lustig-Kulisse. So lange, bis es irgendwann nicht mehr lustig ist. Und die Deutschen gruseln sich ja auch gerne, sonst würden sie nicht Sonntagabend Tatort einschalten um 20 Uhr, wo dann immer jemand sterben muss in den ersten paar Minuten. Und ich glaube, die Faszination für Haftbefehl ist so ähnlich. Also die Leute freuen sich, dass sie selber so nicht sein müssen, dass sie jemanden sehen, der total radikal ist und dass der das für sie erledigt. So ein bisschen auch Jesus, der sich für die Leute ans Kreuz nageln lässt, so ein bisschen. Und das hat mich immer gestört, dieses, auch jetzt, Leute, die die Doku sehen und sagen, ja, das zeigt mal wieder, was er für ein Ausnahmekünstler ist. Und das sind so Leute, die, wo ich weiß, Bro, du hast irgendwie 3 Songs von Haftbefehl in deinem Leben gehört und die in der Doku vorkommen. Und du erzählst mir jetzt, was er für ein krasser Ausnahmekünstler ist, den du schon immer gesehen hast. Ich kann dir 50 krasse Ausnahmekünstler sagen, die auch alle richtig, richtig tragische Geschichten haben. Und ich glaube auch nicht, dass Haft seine eigene Geschichte besonders krass findet. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das ist eine Sache, das ist gar nicht die Schuld des Filmes, weil dieser Film erzählt einfach die Geschichte von Haft. Aber wie die Gesellschaft damit umgeht, ist einfach der falsche Rückschluss. So. Und ich glaube, wichtig ist zu sagen, dass genau diese Story zu Hundertenfach in Deutschland existiert, fortexistiert, jeden Tag passiert.
Genau so.
Alleine wir kennen in unserem Bekanntenkreis ähnlich
dramatische Fälle,
begnadete Künstler,
genau.
Dramatische Fälle. Und dann ist man auch für die Leute da, wenn sich's anbietet, wenn es funktioniert, wenn die Leute sich helfen lassen. Manchmal auch nicht. Da macht man sich Vorwürfe. Oder man macht sich keine Vorwürfe, weil man mit sich im Reinen ist und meditiert.
Nee, ich aber ganz klar, das
so, keine Ahnung.
Nee,
aber ich will darauf hinaus, es ist einfach nicht einfach und es ist allgegenwärtig. Und dieses Phänomen Haftbefehl hat nichts damit zu tun, dass er dieser eine spezielle Van Gogh ist, der sich jetzt sein Ohr abgehauen hat, weil er besonders crazy ist, aber alle anderen sind ja ganz anders. Sondern, also genau.
Ich habe mich mit den Lyrics beschäftigt. Also Mann im Spiegel fand ich wirklich gut und ich fand auch diese 1999, davon gibt's ja 6 Teile.
Mhm.
Die fand ich wirklich auch hat was gemacht mit mir.
Ja.
Und alles andere, ganz ehrlich, nein.
Das sehe ich anders.
Fühl ich nicht.
Das sehe ich anders. Ich habe Haft. Ich kenne bis auf die Sachen, die man einfach nicht mehr kennen kann, weil das irgendwie wahrscheinlich nur in seinem eigenen Tape-Schrank rumliegt. Aber alles, was es auf Spotify gibt von ihm, das kenne ich auf jeden Fall auch.
Aber es geht
besonders,
nur um Drogen.
Besonders die alten Sachen. Nee, es geht nicht nur um Drogen. Es geht.
Stimmt, es geht auch noch um Nutten.
Nee.
Doch.
Ja, guck mal, es gibt in der Dramaturgie unterscheidet man zwischen dem äußeren Konflikt und dem inneren Konflikt. Zum Beispiel, wenn man einen Roman schreibt oder so.
Aber der hat ja keine Romane geschrieben.
Ist ja egal, das Prinzip bleibt das gleiche, er erzählt ja trotzdem Geschichten. Das heißt, im äußeren Konflikt kann es sein, dass er von Koks und Nutten erzählt und so weiter. Im inneren Konflikt geht es um Selbstsuche, es geht um das Darstellen von nicht vorhandener Akzeptanz. Es geht um Ungleichbehandlung in der Gesellschaft. Es geht um eine besondere Großherzigkeit und Loyalität. All diese ganzen Sachen kann ich dir zeigen in seiner Musik. Die sind alle da und die sind auch jetzt kein neues Phänomen, sondern.
Okay, Max, aber du bist ja auch ein intelligenter Mensch, der sich da mit den Texten auch etwas weiter beschäftigt und auch darüber nachdenkt. Die Jugend. Entschuldigung, ich finde, das Ganze ist ein Widerspruch. Weil die jugendlichen Leute, also die Kids, die seine Tracks hören, die gehen nicht so tiefgründig und die denken nicht darüber nach.
Ich glaube, da unterschätzt du die. Wirklich. Ich glaube, das ist ja genau das Besondere an Kunst. Dass man von der Kunst lernt. Also ich glaube, es gibt jetzt gerade 15-Jährige, die Mucke hören von Haft und die etwas spüren, etwas Deeperes spüren. Sie können es aber noch nicht ganz einordnen, aber sie spüren es. Und sie nehmen den Style mit und sie nehmen das, keine Ahnung, Jahrzehnte später ihr Leben mit. Und irgendwann kommen sie an den Punkt, hier zu sitzen und irgendwas zu schwafeln vom inneren Konflikt und bla bla bla. Aber der Weg dahin war ja kein Frontalunterricht, sondern das war immer wieder die Mucke hören und irgendwann verstehen, was der Typ mir eigentlich sagen will. Und ich glaube, das ist eine universelle Sprache der Kunst. Das ist nichts, was nur ich als intelligenter Mensch verstehen kann.
Okay, so intelligent bist du. Okay, krass.
Ja. So, nächste Frage.
Nee, wir waren immer noch bei dem Thema, was du von der Doku hältst. Und dann sind wir darüber gegangen, wie die Gesellschaft damit umgeht und was sie daraus macht.
Also
das, da sind wir gerade, haben uns gerade ein bisschen verlaufen.
Mhm.
Ich habe ja gesagt, ich finde es auf der einen Seite wirklich, das würde auch passen zu dem, was du gerade gesagt hast, weil offensichtlich viele betroffene Menschen, die Probleme haben mit Drogen und die strugglen, sich jetzt gerade bei ihm melden und sagen, ey, deine Doku hat was in mir ausgelöst und ich möchte mein Leben jetzt in den Griff kriegen, ich möchte was verändern. Das passt wieder zu dem, was du sagst, stimmt. Also das alleine ist schon super, dass das diese Auswirkung hat auf Menschen. Ich verstehe nicht, warum, sage ich dir ganz ehrlich. Weil Junkies siehst du auch am Bahnhof und noch viel schlimmere. Und das müsste dich noch viel, viel mehr abschrecken, meines Erachtens nach, als dass jetzt ein Künstler, und sorry to say, aber jeder hat gesehen, was aus Samra und Kapi geworden ist.
Hm.
So, ich meine, Haftbefehl hat es noch ganz gut überspielt, finde ich. dem hat man das, ich meine, keiner hat so die ganze Zeit darüber geredet, was für ein Drogenopfer er ist. Das ist jetzt, redet man darüber.
Nee, das stimmt nicht. Da haben sehr viele Leute drüber geredet. Das Internet ist seit mehreren Jahren, wenn man danach irgendwie halbwegs mal gesucht hat, dann wird es einem danach ja immer wieder angezeigt, ist voll davon. Also nicht nur dieser eine Auftritt, der auch in der Doku gezeigt wird.
Wo er nicht mal auf der Bühne stehen konnte, meinst du?
Genau, ja. Sondern da gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr Videos. Und,
also es war bekannt.
Das war bekannt. Und,
dann lässt man ihn aber eine volle Halle spielen.
Und es gibt auch noch andere Videos, die ähnliche Situationen zeigen. Ich glaube, man hat sich einfach in der Doku dafür entschieden, die nicht zu zeigen, weil sich's dann irgendwie doppelt. Also ich mache selber auch gerade einen Dokumentarfilm und kenne das, dass man sich da manchmal entscheiden muss, weil man denkt, ich habe jetzt fast das Gleiche zweimal gezeigt, macht keinen Sinn. Deswegen haben sie sich für diesen Auftritt in Mannheim, glaube ich, entschieden. Und ich frage mich zum Beispiel, bisschen durch die Brille desjenigen, der jetzt irgendwie auch gerade einen Dokumentarfilm macht und über ähnliche Dinge sich Gedanken macht, nämlich Tagesaktualität. Wie gehe ich damit um, wenn ein Prozess eigentlich abgeschlossen ist, aber neue Indizien oder neue Evidenz dazu kommt? Inwiefern bin ich verpflichtet, dann irgendwie nachzudrehen oder irgendwie Material aufzunehmen? Und konkret ist es in dem Fall einfach aus Filmmakers Perspektive die Sache mit dem Unfall. Also an sich eine simpel erzählte Geschichte. Er ist ja irgendwie intoxikiert mit dem Auto gefahren, in eine Fensterfront reingefahren von irgendeinem Café oder so, hat dabei fast irgendwie zwei Menschen mitgenommen, die dann auch hätten tödlich verunglücken können und ist dann rausgelaufen, ein anderes Auto eingestiegen.
Rausspaziert.
Genau. Und
als wäre nichts gewesen.
Genau, und irgendwie habe ich dann gehört, ja, das war ja nach der Doku oder nach den Dreharbeiten, wo ich dann so ein bisschen kritisch sagen würde, ja gut, also ich meine, wenn man einen Vertrag hat mit Netflix und sowas produziert, dann hat man selber in der Hand, ob man was nachreicht oder ob man eine neue Schnittfassung abgibt.
Ach, war das danach?
Ja, also zumindest habe ich das gehört. Ich habe das jetzt in der Timeline nicht ganz vor Augen. Vielleicht war es auch nicht danach.
Es war währenddessen, meines Erachtens nach, war das vor 2 Jahren und die Doku ging ja 4 Jahre.
Keine Ahnung.
Ja.
Wie auch immer es war, ich finde, wenn man die ganze Zeit davon redet, wie ehrlich man über das Thema spricht, dann hätte das, glaube ich, mit so einer journalistischen Logik dahinter dazugehört, auch diese Stelle zu zeigen und damit eben auch die Dimension aufzumachen. Es geht nicht nur darum, dass man dann seine eigene Familie vielleicht gefährdet, sondern es geht sogar auch darum, dass man ganz andere Menschen gefährdet. Und jeder, der Haft irgendwie mal erlebt hat, glaube ich, weiß, dass er nicht Bock hat, andere Menschen zu gefährden.
Nee, das glaube ich sofort.
So, und
also Aykut Anhan ist, glaube ich, ein richtig dufter Kerl, wie der Berliner das sagen würde.
Das glaube ich auch.
Nee, jetzt mal im Ernst, ich glaube, das ist ein richtig guter Mensch. Also so, der hat ich kenne ihn ja nicht, aber das, was gefühlt war bei mir, war so, dass wenn er mal dann da ist, dass das ein richtig, richtig guter Mensch sein muss. Und ich habe mich ja auch ein bisschen für heute so, ich wollte noch so ein paar andere Eindrücke von ihm haben, außer die Doku. Und ich habe Sachen gesehen und ich habe mir auch die Doku angeguckt, die du mir empfohlen hast tatsächlich. Mhm. Und da gibt's ja die Szene, wo er so im Auto fährt und die fahren am Bahnhof vorbei und dann hält neben ihm ein kleiner rumänischer Junge an und die unterhalten sich und dann fragt er ihn so, und was machst du jetzt hier? Und dann sagt er, ja, ich bin hier halt am Hauptbahnhof und ich hänge hier ab und dann sagt Haft so, naja, aber, also er will ihm eigentlich sagen, dass das jetzt nicht der Ort ist für ihn und fragt ihn so, naja, was sagt denn dein Vater dazu? Und dann sagt er, mein Vater kommt auch gleich hierher zum Chillen. Und dann sieht man in seinem Gesicht, also so, man sieht bei ihm richtig so, dass er das nicht verstanden hat. So, das war so, er hat es nicht verstanden. Und dann hat er so kurz überlegt und dann hat er so einen Huni rausgenommen und hat dem Jungen den Huni gegeben, meinte so, kauf dir mal was zu essen. Und dann fahren sie so weiter und du siehst in seinem Blick, also man sieht es einfach. Und der sagt es auch so, ey, am Bahnhof so, ist doch kein Ort zum Abhängen. So, warum hängt der am Bahnhof ab so?
Mhm.
Das zeigt seine Menschlichkeit. So, und ich habe auch gehört, dass er ganz vielen anderen Künstlern extrem geholfen hat.
Mhm.
Also unter anderem hat er wohl Bowser geholfen.
Nein, also du musst ja einfach nur mal angucken, wie die Frankfurter Hip-Hop-Kultur und Struktur funktioniert. Ja.
Wie?
Naja, es ist eine relativ kleine Stadt, die zwar sehr hohe Häuser hat und auch sehr viel Gewalt und Straße und Ghetto und weiß der Geier was. aber es sind eigentlich ja gar nicht so viele Einwohner. Und du hast verglichen damit eine ziemlich hohe Dichte an sehr aktiven, sehr radikalen Künstlern und Künstlerinnen. Und es gibt auch in den letzten Jahren immer wieder neue Frauen, die aus Frankfurt oder Offenbach kommen oder Bornheim oder diesen ganzen Vororten von Frankfurt. Aus der Erzählung der Künstler, die ich irgendwann mal getroffen habe, aus diesem Dunstkreis, habe ich niemals jemanden schlecht über Haftbefehl sprechen hören. Auch nicht von den ganz Kleinen. Und das ist ja typisch normalerweise für Hip-Hop, dass dann die ganz Kleinen so ihre Stories auspacken. Und ja, der Große ist gar nicht so krass und bla bla. Und das habe ich über einen Haftbefehl noch nie gehört, von keinem. Und ich finde, das spricht für sich und das ist ein krasses Indiz. Und dann die Struktur, dieses Label, Aslak Records, wenn man sich anguckt, ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie das Album hieß, aber das, wo er so am gedeckten Tisch sitzt, wo auch Mann im Spiegel drauf war und super viele Featured Artists sind, Materia, Millionär aus Hamburg, super viele Frankfurter, Sofian, den er jahrelang gepusht hat, sein Bruder Capo, Chilo und Abdi, die ohne ihn wahrscheinlich niemals ein eigenes Label irgendwann mal später gegründet hätten. Auch ein Olex Hash, der indirekt daraus resultiert.
Krass.
Dümer Rock, der auf jeden Fall auch mit profitiert. Hat, glaube ich, damals auch in dem Studio von Haft aufgenommen und so weiter. Also einfach super, super viele Verbindungen, die zeigen, dass Frankfurt einerseits eine roughe Stadt ist, aber andererseits Leute sich gegenseitig unterstützen. Oder, keine Ahnung.
Die Szene sich hilft.
Genau, Liz zum Beispiel, die Rapperin,
die kam ja auch vor, ne?
Ich gestern gesehen habe, die auch nochmal ein bisschen erzählt hat, über Support für die Familie und dass sie den Anhans irgendwie nahesteht und wie sie das Ganze einordnet. Und das zeigt einfach, dass eine sehr familiäre, sehr respektvolle Art mit der Situation umzugehen. Und das ist auch so ein Punkt, wo, glaube ich, alle Beteiligten dieser Doku extrem stolz sein können, dass sie das hinbekommen haben, obwohl sie diese krassen Dinge zeigen. Weil ich glaube, wenn ein Berliner so eine Doku machen würde und sich da so vergessen würde, dann will ich nicht wissen, wie danach Berlin darüber redet. Also das spricht auch sehr für Frankfurt und die Frankfurter Kultur. So.
Wie glaubst du, würde das in Berlin aussehen?
Ja, erstmal sind wir ja andere. Also ich meine, guck dir mal an, wie Berlin über die Bushido-Dokus redet. Da hast du doch die Antwort.
Wie redet sie über die Bushido-Dokus? Das interessiert mich nämlich nicht. Sorry, aber so falscher Name, den du hier gerade droppst.
Naja.
Aber juckt mich gar nicht, was sie über diesen Menschen denken. Der ist für mich so non-existent, genau. So non-happening.
Deswegen wollen wir ihn jetzt auch nicht im gleichen Atemzug nennen.
Denken aber, die so wie ich?
Ich denke schon.
Okay, na, dann ist doch alles gesagt.
Genau. Ja.
Ja, aber der Berliner ist auch einfach ein ehrlicher Mensch.
Der Berliner, also ich glaube, die Frankfurter sind nicht unehrlicher.
Nein, das will ich denen gar nicht
unterstellen. Wir waren neulich auf der Buchmesse in Frankfurt, hatten da eine super Nacht. Große Empfehlung, das Jok Jok, so ein Kiosk in der Nähe vom Hauptbahnhof, übrigens ein paar Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Gibt 250 verschiedene Sorten Bier, man kann drin tanzen. großartige Stimmung, Frankfurter Hip-Hop wird da aufgelegt, Berliner Hip-Hop, Techno-Hip-Hop, Ikimel, was auch immer, Chiago, alles gibt's da. War sehr, sehr sympathisch, sehr süß.
Max, wie findest du denn, sollte die Gesellschaft mit dieser Doku umgehen? Was wäre für dich in deiner, also was fändest du denn richtig? Oder kommt dir irgendwas zu kurz?
Ja, mir kommen ein paar Sachen zu kurz. Also mir kommt einerseits zu kurz die strukturellen Mechanismen, die den Problemen, die gezeigt werden in der Doku, die denen zugrunde liegen. Ich habe insbesondere von Frauen, vor allem auch von muslimischen Frauen oder Frauen mit arabischem Background auf Instagram in den letzten Tagen extrem gute Beiträge zu dem Thema gesehen. Ich kann mich jetzt leider an die Instagram-Handles nicht erinnern, aber ich finde es wichtig, die da jetzt zu crediten, weil das waren zwar Gedanken, die ich auch hatte, aber meine Gedanken wurden nochmal sehr, sehr bestärkt durch diese vielen Posts eigentlich der weiblichen Perspektive.
Welche Gedanken waren das?
Also erstmal die Frage, ob also Nina, die Frau von Haftbefehl, ohne dass das großartig kommentiert wird in der Doku, kommt trotzdem im Endeffekt so rüber, als wäre diese Energie, die sie immer wieder aufwendet, ein Zeichen von Ehrbarkeit und von, irgendwie wird da so ein bisschen ein Ideal von einer akzeptierenden, geduldsamen, liebenden Frau erzählt.
Ja, sehe ich gar nicht so.
Das siehst du nicht so, aber ich glaube, das...
Es muss doch selbstverständlich sein.
Ja.
Als Partner eines Menschen, dem es nicht gut geht, steht es außer Frage, dass du für ihn da sein musst.
Das
und darum ist die Darstellung, wie man sie da, also dass man sie da so sehen könnte, verstehe ich nicht.
Genau. Es wird aber in dieser Doku nicht so wirklich erzählt, was ein alternativer Weg sein könnte. Dass sie natürlich ein freier Mensch ist, der auch irgendwann sagen kann, ey, ich liebe dich, aber ab hierhin ist mir das einfach zu krass.
Ganz kurz, heißt es, dir wurde das zu, also sie wurde zu sehr...
Also ich habe das Gefühl, in dieser Doku kommen einfach sehr viele Männer zu Wort. Ja, also ein Glück ist da noch eine List, die auch zwei Sätze sagt, aber es erzählen sehr viele Männer über eine sehr männliche Perspektive von einem Problem, was strukturell ist. Also diese Probleme über Generationen hinweg. Also wenn ich mir allein eure Geschichte, die Geschichte meines besten Freundes Ilan, der dein Ehemann ist, angucke und die Geschichte mit seinem Vater. Das ist nur eine von vielen hundert Geschichten, die du hier in Berlin erzählen kannst und die du auch in Frankfurt und auch in Offenbach erzählen kannst. Und eine solche Geschichte ist auch die Geschichte offensichtlich von Aykut und seinem Vater. Und mir fehlt so ein bisschen, dass das aus dieser exotischen, mystischen Ecke, ja, aber der krasseste Casino-Besitzer der Stadt, bla bla bla, dass es da so ein bisschen rausgeholt wird, weil scheinbar gibt's ein paar Casino-Besitzer auf dieser Welt und diese Geschichten machen alle keinen Spaß, die da dranhängen. Und ja, aber das wäre dann vielleicht so ein bisschen der WDR morgens um zwei Beitrag gewesen, der dann diese Seite beleuchtet und vielleicht ist das eben nicht das Netflix-Format, was alle innerhalb von 24 Stunden durchbingen. Das verstehe ich auch ein bisschen. Aber das ist das, was mir persönlich zum Beispiel fehlt. Ja.
Und die Frauen haben dann sozusagen in den Stories auf Instagram, ich möchte das verstehen, die fanden das jetzt nicht richtig, wie Nina dargestellt worden ist? Oder denen war das
also
zu doll?
Keine,
oder?
Also es geht nicht darum, Nina zu kritisieren.
Wir sitzen hier, um uns darüber zu unterhalten. Ja. Dass wir beide hier sitzen, geht nur, weil er diese Doku gemacht hat.
Ja.
Dafür schon mal ohne Ende
voll.
Props, Credits, alles was geht so. Dass er am Ende dieser Doku ganz klar in die Kamera schaut und sagt, nachdem er gefragt wird, du hast nie darüber nachgedacht, irgendwas nicht zu zeigen. Und er knallhart sagt so, warum?
Mhm.
So, du meinst faken? So, nicht ehrlich sein? Hammer! Größten Respekt, egal wie ich die Doku fände oder finde.
Mhm.
Alleine dafür hat er von mir persönlich, Bro, mehr geht nicht. Weißt du, was ich meine? Er wollte sich nicht schön zeigen. Mann, der liegt die Hälfte in der Vertikalen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
er wollte seine Story so erzählen, wie er es für richtig hielt.
Es geht aber auch nicht nur um schön oder nicht, weil ich meine, es gibt ja auch manchmal einfach so Mechanismen, die du einfach in der Hand hast, egal wie abgefuckt du bist. Also wenn du es hinbekommst, Dinge zu organisieren, wenn du es hinbekommst, anderen Leuten zu helfen, wenn du, und ich kenne ja diesen Hustle, der dort dargestellt wird in der Doku, auch aus einem Bekanntenkreis oder aus Situationen, wo man sich gegenseitig hilft. Und wenn man dann seine eigenen Kinder so liebt, aber dann doch eher im Auto pennt vor der Wohnung, dann steckt dahinter auch ein struktureller Mechanismus und eine Vorstellung von einer Normalität, die in einer bestimmten Kultur, und damit meine ich jetzt nicht Nationalitäten und das ist jetzt nicht rassistisch motiviert, diese Aussage, sondern Kultur ist eher so philosophisch gemeint. Das kann auch die Hip-Hop-Kultur sein, das kann die Straßendealer-Kultur sein, was auch immer. dass es dort strukturell vorherrschende Vorstellung von einer Normalität gibt, die sich dann auch auswirken auf dein Handeln, auch wenn du selber eigentlich der Typ gar nicht bist, der das will. Und dieser Aspekt ist ja offensichtlich da und kommt trotzdem nicht zum Tragen in dieser Doku, oder ich habe das nicht mitbekommen. Und dann das Nächste, was mir auch fehlt in dieser Doku, ist, dass in irgendeiner Form angedeutet wird, dass diese ganze Problematik auch was mit ADHS zu tun haben könnte. Und also ich glaube, nirgendwo findest du so viele Betroffene wie im Beruf des Künstlers. Das ist normal. Dafür gibt es irgendwie ganz viel Studien auch und bla. Aber auch dieses echauffierte deutsche Leitkulturmäßige auf den Drogenkonsum schauen und dabei nicht verstehen, wie ADHS-Betroffene Drogen konsumieren und wann die kreativ werden, wie die lieben, wie die geben, wann sie das Gefühl haben, ich bin falsch, ich genüge nicht, ich gehöre nicht dazu. Und diese Zusammenhänge nicht zu sehen, zu diesem Haftbefehl, den man da sieht, offensichtlich, das dachte ich so, okay, so riesiger, großer Elefant im Raum. Man muss es nicht zum Thema machen, zum Thema, aber...
Hat der ADHS?
Ich bin kein Psychologe, aber ich frag dich, denkst du, er hat ADHS?
Safe.
Siehst du? So. Also, das war irgendwie ein komischer, großer Elefant im
Raum.
Aber
ich glaube auch, ganz ehrlich, Max, ehrlich gesagt, glaube ich, dass der noch ganz, ganz viele andere Dinge hat. Weil diese unfassbare Leere, wo wir wieder bei und dann sind,
ja,
die muss so weit zurückführen. Und dieses ganze, diese Kunstfigur Haftbefehl, die wie eine Art Ritterrüstung ist, die er da trägt, die sozusagen Aykut versteckt, und alle haben immer wieder gesagt, den Aykut finden sie toll und den Haftbefehl nicht so. Oder bei Aykut weiß man, man kann sich drauf verlassen, bei Haftbefehl kann er auch mal 4 Tage zu spät zu einem Termin kommen. Und das ist etwas, so sag ich dir ganz ehrlich, was mich sehr nachdenklich stimmt und auch wirklich persönlich traurig stimmt, ist so, warum, also ich meine, er sagt, er muss funktionieren, um alle um sich herum glücklich zu machen. Und wenn
das
er
hat er ein bisschen
sieht,
anders formuliert. Er hat eigentlich nur, da habe ich genau aufgepasst, weil das war für mich eigentlich der ADHS-Moment aus dieser ganzen Doku für mich, weil er seinen Tagesrhythmus oder seinen Mehrtagesrhythmus beschrieben hat.
Ich kümmere mich um alle Menschen und gucke, dass es allen gut geht. Und wenn ich sehe, dass es allen gut geht, dann ziehe ich mich zurück in mein Loch und möchte einfach nur heil sein. Dann komme ich nach 5 Tagen wieder raus und muss wieder gucken, dass es allen gut geht. Haha, hihi. Mercedes, Gucci, Lalilu. Und dann sehe ich zu, dass ich in den 2 Tagen alles wieder hinkriege. Also Geschäfte machen, alles in Ordnung bringe, um dann nur eins wieder schnell in mein Loch zu kriechen.
Genau. Und jeder, der sich mal mit dem Zusammenhang zwischen People-Pleasing und ADHS beschäftigt hat,
ja,
das machen meistens Betroffene, die das irgendwann an sich selber feststellen oder gewisse Zusammenhänge einfach verstehen wollen, der wird dann auch in dieser Schilderung seines Ablaufs Muster erkennen. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass stark ADHS-betroffene Leute sich dann viel um andere kümmern und damit Dinge externalisieren,
aber trotzdem,
die sie eigentlich für sich selber
warum
nicht gebacken
hat sich, also warum hat man sich nicht um ihn gekümmert? Warum muss das so weit kommen?
Weil
der lag zweimal im Koma, der ist fast gestorben.
Ja, weil es,
der hat so eine Fanbase. Warum?
Weil es gesellschaftlich genau dieses Missverständnis gibt, dass man sagt, wenn jemand viel für andere da ist, dann hat er ja schon für sich selber gesorgt. Sonst hätte er ja gar keine Kapazitäten, sich um andere zu kümmern. Das ist das, was gesunde Menschen oft denken.
Wirklich?
Natürlich.
Das ist sick.
Und das ist der Grund, warum kranke Menschen oft viel geben und nicht zurückbekommen. Ja.
Echt?
Ist so, glaube ich schon.
Ja. Aber ich bekomme auch zurück.
Wir alle kriegen zurück. Es war jetzt kein Schrei nach Liebe oder so.
Okay.
Haben wir nur festgestellt.
Okay. Was haben wir jetzt aus dieser Doku gelernt?
Ich habe ganz viel über den Zustand unserer Gesellschaft und der deutsch sprechenden Kultur, also das ist auch Österreich, Schweiz, Deutschland, dazugelernt, wo wir gerade stehen. Was? Wie wir als Gesellschaft wie? Auf so einen Menschen gucken.
Wie empfindest du das?
Dass wir immer noch das als exotisches Phänomen, als euphemistisch formulierten Ausnahmekünstler, hinter dem wir verstecken, dass er ein bisschen verrückt ist,
ja, das ist aber ein Problem.
Abtun und dass wir nicht ready sind, die strukturellen Aspekte des Problems, die ganz sicher jeder und jede von uns 50 Meter entfernt auch irgendwo hat, wenn man genau hinguckt, die zu sehen. Und
hast du schön gesagt.
Ja.
Das hast du sehr schön gesagt.
Dankeschön.
Ja. Wie könnte man das ändern?
Diese Folge bis zu Ende hören? Nein. Das ist ein Prozess, der beginnt mit Fürsorge in der Kindheit und endet mit irgendwann mal auf die Fresse hauen, wenn man sich dann eben benommen hat. Das kann man, glaube ich, nicht ersetzen. Das Feedback mit Menschen interagieren, dazulernen, zuhören.
Hat dir was in der Doku gefehlt oder fandst du die schon aussagekräftig genug, so wie sie war? Weil für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, was mich auch ein wenig gestört hat, okay, ich habe nach den ersten 20 Minuten gefühlt verstanden, dass er ein Junkie ist. So, das für mich ging es wirklich nur um diesen Drogenabsturz und das war mir ein bisschen, es war mir zu doll und es war mir zu wenig zu zeigen, zu sehen, weil es ist ja seine Geschichte.
Ja.
In seiner Geschichte darf es nicht nur um ihn gehen, meines Erachtens nach. Mhm. Zu zeigen, wie es den Kindern damit geht. Ohne die Kinder zu fragen, ohne die Kinder zu integrieren. Sie haben kurz mal die Frau gefragt, die gesagt hat, sie fühlt sich wie eine alleinerziehende Mutter. Oder die gesagt hat, sie plant einen Urlaub von vornherein so, dass sie nicht sicher sein kann, ob er mitkommt oder nicht. Seine Mutter wurde gar nicht erwähnt, aus was für Gründen auch immer. Ich möchte darauf jetzt auch gar nicht weiter eingehen, weil es wird sicherlich einen Grund dafür geben. Aber seine Kinder und seine Frau wurden gezeigt.
Mhm.
Seine Brüder wurden gezeigt. Mhm. Aber es wurde nicht gesagt, wie sie sich dabei gefühlt haben. Wie hast du dich gefühlt, deinen Bruder so zu sehen?
Das ist ja auch ein bisschen eine Bildzeitungsfrage. Wie hast du dich gefühlt, als vor dir der Auto passiert
ist? Nein, Max, du weißt, also, was ich meine. Da sind es wird darüber erzählt, was der Konzertbetreiber dachte und dass er Angst hatte, seine fucking Halle nicht voll zu kriegen. Juckt mich nicht.
Naja, also was mich an diesem Booker, von dem du sprichst, wirklich ein bisschen aufgeregt hat, war, dass es und auch der Max von Universal, der früher, glaube ich, mal als Rapper Montana Max hieß, bevor er dann Angestellter
war. Dieser blonde Mann?
Genau.
Den fand ich auch ganz schlimm.
Der hat das ja dann, also ich finde, er hat das, die Antipathie, die ich im ersten Moment empfunden habe, die hat er so ein bisschen revidiert dadurch, dass er hinten raus mit dem, bis es dann mal ernst wird, mit diesem Satz hat das wieder so ein bisschen gut gemacht.
Aber
bis dahin hatte ich so den Eindruck, ey, ihr feiert das alle ganz schön ab, was hier gerade passiert. Und
genau.
Man hat trotzdem den Eindruck, irgendwie willst du gerade darüber reden, dass es cool ist, dass du Booker bist. Und du willst darüber reden, dass es cool ist, dass du bei Universal arbeitest.
Ja.
Und die hat mit verrückten Typen zu tun und die kommen manchmal zu spät. Und
genau so.
Und das ist dann so ein bisschen komisch, dazu zu hören. Ich verstehe auch, glaube ich, was die dachten, wie das so rüberkommt und warum man sowas erzählt.
Aber verstehst du auch, dass mir da das einfach fehlt, dass mir das fehlt, dass es zu sehr reduziert ist auf Haftbefehl, der ein massives Drogenproblem
Ich glaube, es ist ein gutes Abbild des Realzustands und ich glaube, das zeigt realistisch, wer hat wann wie Verantwortung übernommen und wann nicht. Und wenn sich jetzt heute Leute fragen, wie konnte es sein, dass bei Rammstein systematisch irgendwie Frauen in die sogenannte Sackbox gegangen sind und keiner wusste es und Castingverfahren und First Row und blablabla. Das ist genau das Gleiche in Grün. Diese ganzen Beispiele zeigen, dass Dinge in deiner allernächsten Nähe passieren können. Und solange du die Menschen nicht nah an dich ranlässt, solange du sie exotisierst, solange du sie auf so einen komischen Sockel stellst, egal ob es der Spaßsockel ist oder der voll krasse Gangstersockel oder was weiß ich, solange die auf Sockeln stehen, wirst du diese ehrliche Ebene nicht haben. Und du wirst immer bei diesem Kuriosum bleiben. Und dann isolierst du Menschen. Also diese Einsamkeit, die du dann als betroffener Künstler empfindest, weil du die ganze Zeit auf diesem Sockel stehst, natürlich hilft die deiner Depression nicht gerade. So. Und ich finde, die Doku zeigt das schonungslos ehrlich. Also ist alles drin.
Okay. Ja. Was glaubst du, wie wird's weitergehen?
Ich wünsche ihm alles Gute. Ich wünsche seiner Familie alles Gute. Und
ich wünsche ihm, dass er nie wieder auf eine Bühne geht. Weil ich glaube, dass, entschuldigen, das ist jetzt zu weit. Ich wünsche mir, dass er erstmal den nötigen Abstand für sich hat und wirklich heilen kann und sich die Zeit nimmt zum Heilen, mal richtig zu heilen und innere Ruhe und Frieden findet und dass er dann eine zweite Chance wahrnimmt und dann der Welt zeigt, was für ein begnadeter Künstler eigentlich in ihm steckt.
Das hat er schon lange gezeigt, glaube ich. Also mir muss er das nicht zeigen und ich glaube, den meisten anderen Menschen muss er es auch nicht zeigen, meiner Meinung nach.
Nein, aber ich fände es geil, wenn er so wie Robbie Williams so einmal komplett sich, hat er jetzt nackt gemacht, jetzt kurz bitte klarkommen und dann von mir aus soll er nochmal auf die Bühne, wenn er meint, er muss. Aber es ist glaube ich, nicht einfach. Ich meine, 25 Jahre lang drogenabhängig zu sein und auch wirklich hardcore drogenabhängig zu sein, wir reden hier nicht von ein bisschen Kiffe, so.
In dem Zusammenhang, als vielleicht letzten oder vorletzten Gedanken, Steve von Velvet, der auch schon Gast war in deinem Podcast, hat mir gestern oder vorgestern so ein Video geschickt, das ging so eine Viertelstunde, so ein TED-Talk, das müsst ihr mal suchen, Titel kannst vergessen.
Kannst du mir das schicken, dann verlinke ich das genau, unter der Folge.
Genau, das geht, da geht es
um. Ich verlinke das unter der Folge.
Da geht es um das Prinzip von Sucht und das hilft so ein bisschen, damit aufzuhören, so zu tun, als wüssten wir alle, was Sucht ist. Also du weißt, was Sucht ist und dennoch hat Sucht verschiedene Gesichter und was wir lange über Sucht glaubten, gewusst zu haben und was auch in der Suchtprävention in Schulen heute immer noch erzählt wird, ist wissenschaftlich nicht unbedingt auf dem Stand der Technik. Und Haftbefehl ist ein sehr gutes Beispiel, mal zu überdenken, wie wir auf Sucht gucken. So, weil er eben nicht diese Klischees alle erfüllt, wenn man genauer hinguckt. Und weil das ein guter Anhaltspunkt dafür ist, dass man das Konzept von Sucht gesellschaftlich überdenken sollte, dass man das Konzept überdenken sollte, inwiefern Strafe und Reglementierung zu einer Besserung führt von der Sucht oder inwiefern andere Dinge, wie zum Beispiel sozialer Zusammenschluss, Kommunikation und so weiter helfen, Sucht zu bekämpfen.
Krass.
Und, ja.
Krass.
Verlinkt.
Ja, weil ich habe ja vorhin auch von Bestrafung geredet in Bezug auf man sollte ihm die Bühne wegnehmen. Mhm. Und das ist jetzt heftig, was du sagst. Jetzt muss ich nochmal darüber nachdenken, gebe ich ehrlich zu.
Krass. Freut mich.
Wow. Also ich wünsche ihm von ganzem Herzen einfach nur, dass er Frieden findet, weil das ist ein guter Mensch. Ich glaube, das ist ein guter Mensch.
So. Das glaube ich auch.
Und so wirkt er auch. Und ich wünsche mir für ihn, dass er nie wieder irgendwie diesen Gedanken hat, dass er sich sieht, sei es im Spiegel oder auf dem Bild und sagt, er sei Dreck, weil no way. Glaube ich nicht.
Also freuen wir uns auf einen Mann im Spiegel 2.
Wäre schon geil, oder?
Ja. Mit einem
Happy End.
Mit einem, wie der Regisseur des Films gesagt hat, mit einem Haftbefehl, dem es endlich gut geht und noch besser geht.
Das mit einem, der nicht sagt und dann, sondern der sagt, mein und dann ist happy sein. Das wäre schon geil. Oh, das wäre voll Happy End. Das
ja, aber so funktioniert ja Kunst auch nicht. Gucken wir mal, was passiert.
Drücken wir ihm die Daumen.
Drücken wir ihm die Daumen.
Max, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mir mit auch. Dir darüber zu reden. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Man sieht hier und da, dass wir nicht die gleiche Meinung haben.
Aber das Glas ist immer halb voll.
Aber genau. Wow, perfektes Ende. Dann auf ein halb volles Glas, dass wir es positiv sehen. Und da draußen, so Haftbefehl hat viele gerade bewegt und viele reden und denken darüber nach. Und meine Bitte, so schau nach links, schau nach rechts, schau auch ein paar Schritte weiter nach vorn. So, ob es bei dir in deinem Umfeld allen Leuten um dich herum gut geht. Und wenn es denen nicht gut geht, dann frag sie oder sei für sie da. Hör ihnen zu, weil zuhören ist schon eine große Hilfe, oder? Man muss noch nicht mal irgendeinen Rat geben, sondern einfach da sein. Und ja, Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Hilfe. Ich werde mal gucken, ob ich noch eine Seite raussuchen kann, so Netflix-mäßig. Wenn du gefährdet bist oder in deinem Umfeld, dann wende dich hier und hier hin. Ich sag euch was aus eigener Erfahrung. So, wenn jemand gefährdet ist, dann wird er nicht zu irgendwelchen fremden Leuten in der ersten Instanz gehen, sondern dann wird er sich jemanden anvertrauen, der in seinem nahen Umfeld da ist. Und wenn du derjenige sein kannst, weil du es merkst, weil du es spürst, dass es jemandem in deinem Umfeld nicht gut geht, und wenn du dann einfach nur da bist, du musst wirklich nur da sein, kannst du ihm helfen, wirst du ihm helfen. So. Siehst du es auch so?
Genauso. Hätte ich nicht besser sagen können.
Also,
vielen Dank. Macht's gut.
Tschüss. Ich sage.